Zweites Kapitel. Ordnungskonzepte. Alles Wichtige ist vor 1848 gesagt worden. Karl Schmidt. Als die belgische Radikale Zoë Gatti-Dugamont im Jahr 1839 das Europa ihrer Zeit betrachtete, entdeckte sie überall Anzeichen eines Wandels und der Beunruhigung. Die Hochstimmung in jeder Klasse, schrieb sie, ist dem Zweifel, der Angst und dem Unbehagen gewichen. Sämtliche Formen des Glaubens seien geschwächt, sämtliche Formen der Autorität erschüttert worden, soziale Bindungen seien zum Zerreißen gespannt. Der politische Horizont sei düster. Weder Nationen noch Regierungen wüssten, wohin die Reise gehe. Allgemein herrscht der Eindruck, schrieb sie, am Vorabend blutiger Kriege und innerer Streitigkeiten zu stehen. In dieser Welt der Zerrüttung und Auflösung entwickelten fähige Köpfe in ganz Europa Ideensysteme und Gedankenketten, entwarfen Mittel und Wege für die bessere Regelung der Angelegenheiten von Menschen und Nationen. Manche begrüßten die Prozesse des Wandels, die in der damaligen Welt bereits spürbar waren, andere blickten auf eine idealisierte Vergangenheit zurück oder voraus in eine noch ungeborene Zukunft. Wir sind es gewohnt, uns moderne politische Ideologien als eine Palette von Programmen vorzustellen, die von konservativen Positionen seitens der Rechten über eine Reihe liberaler Formationen in der Mitte bis hin zu radikalen und sozialistischen oder kommunistischen Programmen auf der Linken reichen. Doch eine derartige Auswahl an Optionen kristallisierte sich in den Jahren vor den Revolutionen von 1848 erst allmählich heraus. Es gab die Erinnerung an parteiähnliche Formationen der Pariser Versammlung zu Beginn der 1790er Jahre. Doch Begriffe wie Liberalismus, Sozialismus und Konservatismus kamen erst allmählich in Gebrauch und hatten noch keine feste Bedeutung erlangt. Sie bezeichneten unscharfe und nicht immer kohärente Konstellationen von Argumenten und Behauptungen. Im kontinentalen Europa gab es keine politischen Parteien, die imstande gewesen wären, ihre Mitglieder zur Disziplin zu rufen oder sie auf gemeinsam vereinbarte Positionen zu verpflichten. Es gab lediglich lose Netzwerke und Gruppierungen von Gleichgesinnten. Auch existierten keine aus dogmatischer Sicht maßgeblichen Ideologien. Vielmehr gab es ein Meer aus Texten und Persönlichkeiten, durch das die Europäer sich recht eigenwillige Kurse suchten. Selbst diejenigen, welche sich, wie Zoë Gatti-Dugamont, die sich für eine Anhängerin des französischen Gelehrten Charles Fourier hielt, einem bestimmten Denker oder Schriftsteller anschlossen, vermischten dessen Argumente mit Ideen aus anderen Quellen. Unter diesen Voraussetzungen waren die großen intellektuellen Systeme der Zeit zwangsläufig amorph und proteisch, veränderten sich fortlaufend und gruppierten sich neu. Das hieß wiederum, dass politische Argumente auf unvorhersehbare Weise von ökonomischen Diskursen, patriotischen Ansprüchen und der Sprache der religiösen Überzeugung infiltriert sein konnten. Diskussionen über die Frage nach der Beziehung zwischen Exekutive und Legislative ließen sich nicht ohne weiteres von Fragen nach dem Ort der dogmatischen Autorität innerhalb eines kirchlichen Organs trennen oder von Fragen nach den Rechten, die mit der Zugehörigkeit zu einer Nation verbunden waren. Auch waren sämtliche politische Positionen noch tief in spezifische Methoden der Vergangenheit zu gedenken eingebettet, auch wenn diese historischen Nachklänge für gewöhnlich keine Erinnerungen waren, die unaufgefordert ins Bewusstsein drangen, sondern rhetorische Mittel, die dazu gedacht waren, den Ansprüchen der Gegenwart Tiefe und Legitimität zu verleihen. Sie sollten nicht so sehr den Eindruck neumodischer Erfindungen erwecken, sondern eher den der Erfüllung althergebrachter Aufgaben. In mancher Hinsicht gleicht die fließende, nicht lineare und verschwommene Eigenart des Geisteslebens in den 1830er und 1840er Jahren der schwelenden Verwirrung unserer eigenen Zeit. Die damaligen Menschen gehörten einer Welt an, die noch nicht mit den großen, disziplinierenden Identitäten der modernen Politik in Berührung gekommen war. Wir gehören heute einer Welt an, in der sich diese Identitäten scheinbar unaufhaltsam auflösen.